Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Far Away. Ich bin Julian, dies hier ist Kanada, Vancouver, hoch über der Stadt im, na, gerade nicht im Regen. Es ist gerade zwar nicht sonnig, aber zumindest trocken. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem wir eine relativ verregnete Woche hatten. Es hatte sich ja bisher noch relativ, ja, sagen wir mal, angenehm angelassen mit dem Herbst, mit dem Oktober, aber jetzt inzwischen ist das Herbstwetter schon da und man erkennt die Nachteile, die es hat, wenn es Jahreszeiten gibt in einer Stadt. Ansonsten ist nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen die Woche. Das gehört ja zum Herbst auch ein bisschen dazu, ne? Ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon angefangen hat, aber jetzt ist es auf jeden Fall so da, sag ich mal. Und das hat auch dazu geführt oder dazu beigetragen, dass ich einen Tag später dran bin als gewohnt. Denn gestern war ich so wirklich überhaupt nicht in der Laune dazu. Das hat auch ein bisschen mit Arbeit zu tun gehabt oder zumindest mit den technischen Voraussetzungen meiner Arbeit, aber eben auch ein bisschen damit, dass ich mich nicht so gut gefühlt habe. Das könnte Auswirkungen auf die Länge dieser Folge haben. Schauen wir mal so ein bisschen. Ich werde ja heute schauen, dass ich wieder so ein wenig in die klassischeren Formate, in das klassischere Format reinkomme. Dass ich also wieder diese ganzen Segmente habe, diesen chronologischen Aufbau, alles das, was die zweieinhalb Leute, die mir zuhören, so liebgewonnen haben. Denn man muss ja, ne, die Leute hier bei der Stange halten. Das ist sehr wichtig. Und hallo ihr beiden. Und dementsprechend werde ich das alles wieder so machen. Ich werde natürlich schauen, dass ich teilweise ein bisschen mehr Bezug zu Vancouver mit reinnehme. Also ohnehin, wenn es so um den Ablauf meiner Woche geht und so Sachen, die mir begegnet sind. Aber eben auch, ja, bei so Sachen wie Schlagzeilen, ne? Was ich nicht machen werde, sind kanadische Rechtsthemen, zumindest nicht im Großen. Denn da kenne ich mich einfach nicht aus. Das habe ich ja nicht studiert, das habe ich ja nicht gelernt, da bin ich auch nicht zugelassen. Ich darf hier auch gar nicht rechtlich beraten, deswegen werde ich mich dazu auch gar nicht groß äußern, dass hier die Anwaltskammer bzw. die Law Society gar nicht erst auf die Idee kommen, zu schauen, warum ich denn hier mich zum kanadischen Recht äußere. Denn das gehört nicht zu den Dingen, die ich hier tue. Ja, so viel zur Einleitung. Ach so, ganz vergessen, heute ist der 20.10., das heißt, der große Tag des FC St. Pauli, 19.10., der war gestern. Und ja, wir haben jetzt so Mittag, 1:43 Uhr, nachmittags steht hier gerade. Das heißt, ich nehme das jetzt gerade ein wenig vor dem Mittagessen noch auf. Ich mache mich gleich auf den Weg und besorge mir was. Hoffe, dass ich hier vorher durch bin. Ja, Einleitung durch, schauen wir rein, was es so gab. Zumindest würde ich das gerne, wenn meine Maus sich nicht gerade verabschiedet hätte. Dadurch kann ich die Aufnahme nicht beenden. Ich hoffe, ihr freut euch, mir weiterhin zuzuhören. Denn das führt dann dazu, dass ich nicht schneiden muss. So, jetzt bewegt sich die Maus wieder. Also, ja, schau da mal in die Woche rein. So, die Schlagzeile der Woche in einer Kanada-Edition. Hier gibt es ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Anders als in den USA, also der auch relevant ist und so, CBC, die Canadian Broadcasting Company. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich, schätze ich mal, so meine Hauptquelle sein für aktuelle Nachrichten und aktuelle Schlagzeilen. Aktuell oder beziehungsweise für diese Ausgabe habe ich mir was ausgesucht, was natürlich typisch für Kanada ist, denn woran denkt man, wenn man an Kanada denkt? Man denkt zuerst natürlich an Ahornsirup, man denkt an höfliche Menschen, man denkt an Hockey. Und man denkt an Bären und Bärinnen. Und ich hatte irgendwie sehr viele bärenbezogene Nachrichten auf meinem Handy in den letzten Tagen. Und mein Favorit war dabei vom 11. Oktober, also schon ein bisschen länger als eine Woche her. Und das Ganze ist geschehen auf Vancouver Island, also hier um die Ecke. Die Schlagzeile ist, wie gesagt, von CBC, 11. Oktober, und lautet: Black Bear walks into a gas station bar. Takes a pack of gummy bears and leaves. Also Schwarzbär läuft in eine Benzinstation, in eine Tankstelle und also in diese Snackshop und nimmt ein Paket Gummibärchen mit und geht wieder. Und es gibt ein Video dazu, das zeigt ziemlich genau das, was die Überschrift auch aussagt. Also dieser Bär kommt da halt rein, es ist sonst niemand da. Und ja, er nimmt halt dieses, also schnüffelt so ein bisschen an den Gummitieren und Produkten, nimmt dann wahrscheinlich Gummibären, das ist nicht eindeutig erkennbar, und ja, dreht sich um und geht wieder. Und naja, wir wissen ja alle, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus. Das ist hier nicht wahr, denn Bären sind zumindest auf Vancouver Island durchaus so ein bisschen Teil des Alltags. Also da muss man schon ein bisschen damit rechnen, dass die irgendwo rumlaufen. Diese Schwarzbären sind auch nicht klein, also die sind jetzt nicht so riesig wie so ein Grizzly, aber schon auch größer als eine Katze, ne? Sind nicht aggressiv, aber man muss natürlich ein bisschen, ja, aufpassen. Und dieser Bär hat natürlich jetzt eine spannende Auswahl getroffen. Also ich hatte mich gefragt, ob das schon als Kannibalismus gelten kann, wenn man quasi diese Gummibärchen bedenkt. Ich denke aber, es ist moralisch noch vertretbar, weil letztlich, also wenn man schaut, was man so selber an Gummitieren und Wesen verzehrt, zumindest diese Haribo-Vampire sind ja dabei. Und Vampire, naja, sind zwar Untote, wenn man drüber nachdenkt, aber schon auch irgendwie menschlich. Also das würde ich ähnlich kritisch sehen, wenn man das denn kritisch sähe. Und ich glaube aber, diese Diskussion, die sollte man gar nicht erst aufmachen an der Stelle. Also ich glaube, den Bären sollte zugestanden sein, auch die Gummibärchen zu wählen an der Stelle, die ja auch das Standardformat sind, ne? Also wie würde man klassischerweise Gummitiere verpacken als Gummibärchen? Das ist einfach quasi das Gummitier gewordene Klischee unter den Süßigkeiten. Und dementsprechend halte ich das moralisch für vertretbar. Man muss dazu auch sagen, es ist nicht belegt, ob der Bär die Gummibärchen gegessen hat oder befreien wollte. Das ist also nochmal eine zusätzliche Ebene, die da vielleicht auch ein bisschen reinspielt. Das ist nicht eindeutig erkennbar aus dem Video. Jedenfalls, das war eine Episode, die ja, hier einen so ein bisschen verfolgt hat. Das ist auch sehr entspannt, was ich da so im Artikel so, wer sich da so äußert, und die Dame in der Tankstelle zum Beispiel sagt, sie fand das richtig cool. Der Bär, der mag anscheinend Süßigkeiten, das ist eine richtige Feststellung. Ja, also wie gesagt, die Leute sind hier das so ein bisschen gewohnt, weil eben die Wildnis ja relativ nah ist. Was so ein bisschen der ernstere Hintergrund ist, es gibt eine steigende Anzahl wohl an diesen Bärenbegegnungen in British Columbia. Und es gab wohl, also im August gab es beim BCCOS, das ist die zuständige Behörde, 6000 Anrufe fast über Schwarzbären, Begegnungen mit Schwarzbären. Und das bisherige Monatshoch waren 2366, also 6000 ist schon eine erhebliche Steigerung. Und 6000 im Monat, das sind halt 200 Anrufe am Tag, finde ich schon eine ganze Menge, nur für British Columbia. Aber jedenfalls ja. Also es wird wohl darauf zurückgeführt, dass das Wetter gerade nicht günstig ist für die Bären, denn die müssen sich irgendwie ernähren. Und dadurch, dass es ein sehr trockener Sommer war, ist es eben schlecht für die natürlichen Quellen für Nahrung. Und deswegen nähern sich die Bären den Menschen an, was grundsätzlich gefährlich ist, weil wenn Bären sich an menschliche Nahrung gewöhnen, dann verlieren sie so ein bisschen die Distanz, die Angst quasi vor Menschen, und dadurch wird es dann eben doch gefährlicher, gerade eben auch für Kinder und solche Geschichten. Ne? Also hat ein bisschen ernsten Hintergrund, nichtsdestotrotz eine als solche relativ niedliche Episode. Und das war die Schlagzeile der Woche in der kanadischen Edition. So, ja, was habe ich denn in der letzten Woche so gemacht? Also, es ist ja immer so, wenn man neu in der Stadt ankommt, dass sich die Sachen erstmal so ein bisschen einspielen müssen und dass ja sich eher so, also die Probleme, die sich dabei ergeben, die sind eigentlich so das, was einen ein bisschen prägt. Ich habe mich Freitag auch schon ein bisschen angeschlagen gefühlt. Freitag der 13. ist ja kein Wunder, ne? Und habe deswegen auf das Treffen mit den NachbarInnen auf der Dachterrasse hier verzichtet. Das ist wohl aber eine regelmäßige Veranstaltung. Ich plane nächstes Mal schon dabei zu sein. Apropos Freitag der 13., der Aufzug hier hat diverse Stockwerke nicht. Also es gibt kein 13. Stockwerk, es gibt kein 14. und kein 4. Stockwerk. Also die verschiedenen Unglückszahlen aus unterschiedlichen kulturellen Bereichen, die werden da eben berücksichtigt. Auch sehr spannend fand ich. Das heißt, ich bin eigentlich nur im, ja, 17. Stock, beziehungsweise im 16. sogar nur, weil der erste Stock ist ja das Erdgeschoss hier. Also nach deutschem Verständnis wäre ich wahrscheinlich ungefähr im 16. Stock. Ist aber trotzdem eine ganz nette Aussicht, keine Sorge. Samstag habe ich mich um ein Passfoto gekümmert. Also klingt unspektakulär, aber ich brauche natürlich ja, für diverse Sachen, unter anderem die Green Card Lotterie, eben Passfotos hier gerade. Deutsche Krankenversichertenkarte habe ich jetzt ja auch wieder, weil ich ja wieder regulär in Deutschland angestellt bin. Und ja, macht man hier bei Drogerien. Das ist relativ üblich, relativ teuer, ehrlich gesagt. Also irgendwie 40 $, weil ich es in zwei verschiedenen Formaten brauchte. 40 kanadische Dollar sind um die 30 Euro, glaube ich. Naja, 25 bis 30 Euro so die Ecke. Und ja, genau. Also damit habe ich jetzt meine Bewerbung für die Green Card Lotterie auch schon wieder eingereicht. Das ist natürlich wichtig. Also die Chance ist jetzt nicht hoch. Das sind so, naja, wenn es hochkommt, 1%, 2% die Ecke, dass man da ausgewählt wird bei dieser für alle offenen Lotterie. Aber es ist eben gratis und naja, es schadet ja nicht, es zu versuchen. Denn besser haben als brauchen, nicht wahr? Ja, ansonsten war das jetzt kein so spektakulärer Freitag, Samstag, also das Ende der Woche. Ne? Hier fängt ja die Woche immer sonntags an. Das heißt, Freitag, Samstag ist das Ende der Woche und Sonntag ist der Wochenanfang. Ja, da war nicht so wahnsinnig viel los, was irgendwie interessant gewesen wäre. Aber es spielt sich so ein bisschen ein. Da gibt es inzwischen deutlich mehr zu tun. Das ist einerseits zu begrüßen, andererseits natürlich manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, so ist Arbeit halt, ne? Manchmal ein bisschen anstrengend. Das gehört, glaube ich, dazu. Ja, das ist so, so ist die letzte Woche ausgetrudelt. Ich hatte, glaube ich, ein paar Sachen nicht so ausführlich erzählt davor in der letzten Ausgabe, weil ich ja nur so kursorisch durch alles durchgegangen bin. Da werde ich mich aber wieder ein bisschen fangen jetzt. Also ich werde schauen, dass ich wieder etwas detaillierter werde, möglichst. Werde jetzt aber nicht zu weit zurückschauen. Also keine Ahnung, BC Lions Football oder Vancouver Whitecaps Fußball oder so. Stanley Park, was weiß ich, werde ich jetzt nicht so von erzählen. Ich glaube, da mache ich wieder eher so ein bisschen rubrikenmäßig was. Da schauen wir aber gleich mal. Also das war so das, ja, der Schlussakkord der letzten Woche. Ja, sind wir beim Rechtsthema der Woche angekommen und dafür gehen wir mal nach Süden über die Grenze und ein bisschen nach Osten, nämlich nach Washington, wo ja gerade sich wieder sehr fragwürdige und merkwürdige Dinge ereignen. Konkret geht es um den Sprecher, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, also den Speaker of the House. Und da habe ich häufiger die Frage gestellt bekommen, tatsächlich, wie das denn jetzt aussieht, was denn die Situation ist des Repräsentantenhauses und ja, was man denn so da eigentlich machen kann. Also vorausgeschickt, wir befinden uns natürlich in einer relativ neuen Situation. Also eine Vakanz dieser Rolle, dieser Speaker-Postens, die ist nicht so richtig vorgesehen eigentlich von der Verfassung und auch sonst gesetzlich nicht. Es ist eine relativ neue Regelung, dass es nach der Abwahl von Kevin McCarthy tatsächlich einen Speaker pro tempore gibt, also einen Speaker mit sehr limitierten Möglichkeiten, sagen wir mal, der eigentlich im Prinzip nur der Wahl zum neuen Speaker vorsitzen soll. Das ist eingeführt worden im Zuge, also nach dem 11. September, im Zuge der Reaktion auf den 11. September, um sicherzustellen, dass es keine Vakanz gibt bei der Nachfolge des Präsidenten, der Präsidentin, denn der Speaker ist ja jeweils die dritte Person in der Nachfolge, also VizepräsidentIn und dann SpeakerIn des Repräsentantenhauses. So lautet die Nachfolge, weil ja der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Senats ist ja schon der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin. Insofern ist dann quasi die andere Kongresskammer mit ihrer oder ihrem gewählten Vorsitzenden in der nächsten Nachrückposition. Falls der Präsident oder die Präsidentin die Amtsgeschäfte aus irgendeinem Grund nicht ausüben kann und Nummer zwei das eben auch nicht kann. Also für diesen Zweck im Wesentlichen ist diese Rolle damals überhaupt erst eingeführt worden. Vorher wäre der Posten einfach vakant gewesen und dann wäre es weitergegangen an Nummer 4. Ich weiß gar nicht, wer das erste, ehrlich gesagt, ich glaube irgendein Minister. Aber ja. Jedenfalls aktuell ist es halt so, dass man diesen Speaker pro tempore hat und ja, der macht aktuell noch nicht so viel. Das Problem ist nämlich, das Haus braucht einen Speaker, um zu funktionieren. Das ist ein bisschen wie der Präsident oder die Präsidentin des Bundestags, denn irgendjemand muss die RednerInnen ja aufrufen. Irgendjemand muss ja irgendwie die Sitzung leiten. Beim Bundestag ist es dann so, der Alterspräsident oder die Alterspräsidentin macht das in der ersten Sitzung und dann wird eben Präsident, Präsidentin gewählt von den Abgeordneten und VizepräsidentInnen, damit eben immer jemand da ist, der oder die die Sitzung leiten kann. Themen aufrufen kann, Abgeordnete aufrufen kann, alles das. Wenn das niemand macht oder wenn es dafür niemanden gibt, dann funktioniert das halt alles nicht und damit steht im Prinzip alles still. Also aktuell ist es zum Beispiel so, es müssten BotschafterInnenposten nachbesetzt werden, unter anderem in Israel, was ein relativ wichtiger Posten ist gerade. Auch in anderen arabischen Ländern, also in umgebenden Ländern tatsächlich, sind die BotschafterInnenposten vakant. Also es steht außerdem das Ende der Finanzierung für die Regierung bevor. Also bis 17. November, glaube ich, ist die Regierung quasi noch finanziert und danach wäre der Haushalt neu zu erlassen. Das sind also alles so ein bisschen Sachen, die haben eine gewisse Dringlichkeit. Und das kann eben auch nicht alles vom Speaker pro tempore übernommen werden. Wahrscheinlich, denn die Rolle dieses Speakers ist eben, wie gesagt, eigentlich begrenzt. Wobei das Interessante daran ist, dass man es versuchen könnte. Denn wenn dieser Speaker pro tempore Handlungen vornehmen würde, dann müsste irgendjemand sagen, das darfst du aber nicht. Also es müsste wahrscheinlich ein Mitglied des Repräsentantenhauses aktiv diese Handlung angreifen und sagen, wir machen das nicht. Und es ist relativ fraglich, ob das wirklich passieren würde, wenn man es denn ausprobieren würde. Also ob politisch überhaupt gewollt wäre, dass der Speaker pro tempore nicht handlungsfähig ist. Denn eigentlich ist das gerade eine komfortable Situation, zumindest komfortabler als das, was man hat. Man will sich ja politisch nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen oder kann sich nicht einigen. Und man hat jemanden, den man nicht gewählt hat und den man nicht wählen musste, und der könnte eigentlich relativ viel machen gerade. Also politisch wäre das interessant, rechtlich ebenfalls. Ich bin insofern durchaus nicht dagegen, fände es interessant zu sehen. Naja, aber wahrscheinlicher ist es, dass man tatsächlich regulär wählen wird, wie es eben vorgesehen ist. Das kann sich theoretisch ewig hinziehen. Also es gibt keine Begrenzung. Es gibt natürlich irgendwann neue Wahlen zum Repräsentantenhaus. Das wird ja immer in zwei Schichten quasi gewählt. Also alle 2 Jahre wird die Hälfte neu gewählt. Aber ja, das ist dann eben die einzige Sache, die irgendwie die Situation da verändern kann. Also es gibt quasi einen de facto Patt momentan zwischen Demokraten und Republikanern. Dadurch, dass eben die Republikaner eine sehr knappe Mehrheit haben im Haus, und sich da eben nicht einig sind, was den Posten angeht. Ja, deswegen ist das recht spannend zu beobachten natürlich, und wir werden sehen, was da noch so weiterkommt. Aber in aller Kürze, es gibt aktuell jemanden. Diesen Posten Speaker pro tempore gibt es nur, um die Amtsnachfolge für den Präsidenten sicherzustellen und um dafür zu sorgen, dass möglichst schnell ein neuer Speaker, eine neue Speakerin gewählt wird. Und es ist durchaus nicht ganz unumstritten, was diese Person sonst noch so kann. Aber probieren könnte man Menge. Das war das Rechtsthema der Woche. Am Sonntag habe ich dann so ein bisschen die kulinarische Szene der Stadt erkundet. Naja, eigentlich nicht so ganz. Ich war in einer Cocktailbar namens Bacchus verabredet. Das ist eine Cocktailbar, die zählt zu einem Hotel und gehört zu einem Hotel. Und dieses Hotel wiederum hat auch ein Sterne-Restaurant. Das heißt, ich saß quasi neben einem der besten Restaurants von Vancouver. Gute Cocktails, muss man sagen. Also relativ preiswert noch, also zumindest finanzierbar. So 17, $18 zahlt man pro Cocktail. Das heißt so 13 € die Ecke. Finde ich noch angemessen, gerade wenn man bedenkt, dass Alkohol in British Columbia relativ teuer ist aufgrund der hohen Steuern und aufgrund des limitierten Verkaufs. War das schon okay? Ja, hat Spaß gemacht. Also war ganz nett, da irgendwie einen Abend zu verbringen, mit schönem Kaminfeuer und allem und Pianospieler und ja, Pianist heißt das Wort. Und ja, das war ein relativ entspannter Abschluss des Sonntags und des Wochenendes, so des ersten, ja, richtigen Wochenendes, sage ich mal, in dieser neuen Wohnung. Weil das Wochenende davor, da hatte ich ja noch recht viel zu tun mit irgendwie Einleben, Einrichten und so Geschichten. Aber jetzt hatte ich so ein bisschen Zeit, zumindest mal rauszugehen und die Wohnung zu verlassen. Und naja, zumindest, ja, so am Sonntagabend noch mal ein bisschen mehr anzuschauen, was es hier so alles gibt. Das war das Wochenende dann schon. Geht flott die Woche. Wir sind ja heute wie angekündigt vollgepackt mit Rubriken, deswegen will ich hier nochmal wieder eine unterbringen. Und zwar beginnen wir, ich glaube, wir beginnen mit Geografie. Wir fangen ein bisschen an mit der Geografie, dem Aufbau von Vancouver. Ich hatte das ja schon so ein bisschen überblicksartig gemacht in der letzten Folge, wie das alles so funktioniert hier. Ich will jetzt aber wieder, wie ich das in San Francisco schon mal gemacht habe damals, so ein bisschen auf die einzelnen Stadtteile und erstmal die einzelnen Teile von Downtown eingehen. Also Downtown ist quasi das, was auf dieser Halbinsel liegt, ne? Und Downtown selbst ist wiederum unterteilt in verschiedene andere Teile. Ich selber lebe in einem Gebiet, das seit relativ kurzer Zeit als Crosstown bezeichnet wird. Das liegt so ein bisschen zwischen Downtown Eastside, zwischen Chinatown und Yale Town. Yale Town ist so der, ja, vornehme Stadtteil, der Yuppie-Stadtteil, wie man auch hier sagt tatsächlich. Also reiche, meistens relativ junge Leute leben in Yale Town. Chinatown ist so ein bisschen, ja, ist kein so malerisches Chinatown wie in San Francisco. Und Downtown East ist halt so ein bisschen der Problembezirk, wie ich schon erwähnt hatte. Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, sowas in der Richtung. Und Crosstown liegt eben so ein bisschen dazwischen, am Stadion, in so einem eher messeähnlichen Gebiet. Also es ist kein wirkliches Messegelände, aber es fühlt sich ein bisschen so an wie ein Messegelände. Und ja, das sind eben alles relativ neue Wohnsiedlungen. Es hat noch keinen so richtigen Gebietscharakter. Also man fühlt sich nicht wie in einer gewachsenen im gewachsenen Stadtteil und es gibt wohl auch eine relativ hohe Fluktuation insgesamt bei den Leuten, die hier wohnen. Also ein bisschen wie eine Neubausiedlung, ja, ist halt jetzt nicht irgendwie, also ist halt nicht die große Community, das kann man nicht sagen, aber es ist halt schon eine ja, Ecke, in der man es ganz gut aushalten kann, einfach weil es deswegen, weil es so zentral liegt und weil es eigentlich alle Annehmlichkeiten bietet, die man so braucht für den Alltag. Ob das dann irgendwie eine dauerhafte Lösung ist, falls man denn länger hier lebt, ist eine andere Frage, die sich mir ja vielleicht auch gar nicht stellen wird. Werden wir sehen. Jedenfalls, das ist Crosstown. Gibt es noch nicht so viel zu sagen zu. Sehenswürdigkeiten sind halt der BC Place, das ist das Fußball- und Footballstadion. Die Rogers Arena direkt daneben, das ist das Hockeystadion. Gibt es einen kleinen Park drumherum. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon. Ne? Also die beiden Stadien am Ufer des Falls Creek, das ist sehr auffällig. Dann ist dahinter die Chinatown Station. Um die Ecke steht ein Panzer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz warum, aber der steht halt da. Und eine Kanone. Und ja, das ist dann so. Ja, und den Costco gibt es natürlich noch, den Supermarkt, das ist ganz wichtig. Aber ja, so viel gibt es, wie gesagt, nicht zu erzählen. Aber ich hielt es für angemessen, damit anzufangen, denn immerhin wohne ich ja da. Das war der, ja, Stadtteil der Woche, keine Ahnung. Crosstown. Ja, Montag hatte ich ein Meeting, ein virtuelles Meeting mit meinem neuen Mentee, mit einem LLM-Studenten an der UC LAUSF, der mir über das Career Office zugeteilt worden ist. Ich bin jetzt Mentor, also nicht nur unterrichte ich jetzt, sondern ich darf auch beraten zum Thema Karriere, darf andere an meinen Erfahrungen, meinen reichhaltigen teilhaben lassen. Und ja, das war sehr nett. Wir haben uns ein bisschen vorgestellt. Er kannte mich natürlich schon, weil ich ja bei der Podiumsdiskussion Anfang des Semesters war. Aber wir hatten eben nochmal die Gelegenheit, uns ausführlicher zu unterhalten. Und ja, fand ich sehr angenehm. Ich hoffe, das ging eben umgekehrt auch so. Ich habe, glaube ich, ein paar ganz gute Anknüpfungspunkte ihm mitgeben können und hoffe, das wird dann irgendwie auch hilfreich sein. Ja. Ansonsten Dienstag war ich ich habe die Abkürzung vergessen, jedenfalls bei der Führerscheinstelle für British Columbia, denn ich brauche ja, also ich will eine Kreditkarte haben, eine Mastercard, damit ich bei Costco einkaufen kann und um eine Mastercard zu beantragen, da ich keinen Credit Score habe, muss ich eine Secured Mastercard beantragen und dafür brauche ich ein kanadisches Ausweisdokument. Ist hochkompliziert. Kanadisches Ausweisdokument ist unter anderem der Führerschein und man kann den Führerschein, den deutschen, den ich ja habe, auch wenn ich ihn selten genutzt habe, aber ich habe ihn, den kann man 1:1 tauschen gegen einen British Columbia Führerschein für eine Gebühr von $30. Das habe ich gemacht. Ich warte jetzt noch auf meinen BC-Führerschein. Ich habe jetzt einen vorläufigen Führerschein bekommen. Der deutsche Führerschein, der wird einbehalten und wahrscheinlich vernichtet. Bisschen skurril, aber ist so. Und ich kann dann theoretisch, wenn ich ihn wieder brauche, meinen BC-Führerschein in Deutschland gegen einen deutschen Führerschein tauschen. In Kalifornien gegen einen kalifornischen Führerschein. So geht das irgendwie. Fand ich auch interessant. War mir nicht bewusst, dass das so geht. Ich musste einen Sehtest machen. Ich musste 5 relativ simple Fragen, also was macht man, wenn man die Ampel grün ist, richtig beantworten. Und ja, dann war das erledigt. Und eben die Gebühr zahlen. Das ging alles relativ flott und relativ erfreulich unbürokratisch. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Es soll 1 bis 2 Wochen dauern, bis ich dann die Plastikkarte hier habe. Und dann kann ich endlich den nächsten Schritt machen in der Verifizierung für eine abgesicherte Kreditkarte. Und dann kann ich damit meinen Kreditscore verbessern, um dann an eine echte Kreditkarte zu kommen. Und dann wird alles ganz toll. Es ist ein bisschen kompliziert. Man muss immer in diesen langen Zusammenhängen denken. Das geht nicht anders. Aber so funktioniert eben. Ja, im Ausland wohnen funktioniert so. Man muss immer irgendwie schauen, dass es einen Gesamtzusammenhang gibt und ja, dem dann irgendwie Rechnung tragen und schauen, wie man seine Zwischenziele erreicht. In diesem Fall ist es ein recht komplizierter Weg, aber ich bin relativ optimistisch, dass er funktioniert. Falls ihr auch mal euch dieser Herausforderung seht, kleiner Tipp, in British Columbia muss man den deutschen Führerschein nicht übersetzen. Also die Information, die kursiert so ein bisschen, die ist aber falsch. In anderen Provinzen kann das sein, aber in British Columbia reicht es, wenn man den deutschen Führerschein einfach mitbringt. Die haben ein Standardformular, also die brauchen keine Übersetzung. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, aber das war alles super entspannt, haben sich gar keine Fragen ergeben. war ein bisschen wilde Stimmung in dieser Führerstandstelle, weil die Canucks, also das lokale Hockey-Team, um 15 Uhr angefangen haben zu spielen. 15 Uhr war mein Termin auch und die Leute wollten halt zum Fernseher, denn die nehmen das schon ernst. Und zwar sind Kanadier sehr höflich und Kanadierinnen auch, aber natürlich nicht dann, wenn es um Hockey geht. Und da wurde schon mal ein bisschen deutlicher auf die Dringlichkeit der Situation hingewiesen. Fand ich sehr interessant und bemerkenswert an der Stelle. Ja, jetzt kriege ich meinen Führerschein und das war dann auch so das, ja, wahrscheinlich prägendste Ereignis der Woche bislang. Ihr seht, wahnsinnig interessante Woche. Naja, nee, war schon okay. Ja, aber viel mehr gibt es dazu auch nicht zu erzählen. Folge ist ein bisschen kurz. Machen wir noch eine kleine Rubrik, so aus Spaß an der Freude. Und zwar können wir mal wieder Lebensmittel der Woche oder kulinarisches Ereignis der Woche machen. Ich würde sagen, diesmal erzähle ich was über Poutine. Ich meine, Poutine kennt ihr ja alle oder solltet ihr alle kennen. Ne? Ich habe es auch letztes Mal, glaube ich, schon kurz erwähnt. Das sind ja Pommes frites mit Bratensauce und Cheese Curds, also so ja Käsekügelchen, so Schmelzkäsekügelchen, keine Ahnung, wie man das am besten beschreiben kann. Und das ist eine unglaublich kalorienreiche, sehr ungesunde, aber eben auch äußerst leckere Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann. Gibt es in Deutschland eigentlich auch immer mal wieder. Findet man auf jeden Fall. Kann man ansonsten auch relativ leicht selbst machen. Ich meine, Pommes, Bratensauce, Käse, ist eine Kombination, da kann man jetzt auch nicht viel falsch machen mit. Das ist das Nationalgericht nicht unbedingt so sehr von Kanada, aber von Quebec, also von der französischsprachigen Region, Provinz, daher auch der Name. Poutine ist französisch für Pommes mit Bratensauce und Käse. Das ist ein gängiges Wort im Französischen. Und in Quebec, gerade in Montreal, sind die Leute da eben so ein bisschen versessen drauf. Also das gibt es da wohl an jeder Ecke und auch in ganz verschiedenen Abstufungen und Qualitätsklassen. Hier in British Columbia ist das natürlich eher ein bisschen weniger so, weil es einfach nicht hierher kommt, weil es nicht britisch genug ist und auch nicht kolumbisch genug. Und dementsprechend habe ich selber, wie ich auch schon erwähnt hatte, meine ich, bei Costco dieses Gericht genossen für $7, meine ich. Also spottbillig, dafür gab es eine Riesenportion, also quasi einen Schuhkarton voller Pommes und 1600 Kalorien oder so, glaube ich, Proportion stand auf dem Bestelldings. Aber naja, muss man eben mal gemacht haben. Ist wahnsinnig gut, also es kam gefühlt ein Kilo von diesen Cheese Curds obendrauf, also eine ganze Packung so. Das war schon Wahnsinn, das auch zu beobachten und dann auch recht lecker, das zu essen. Ist sicherlich nichts, wenn man irgendwie größere Diätpläne hat oder allgemein irgendwie größere Pläne für den Tag, denn danach ist man erstmal so ein bisschen bewegungsunfähig. Aber ist natürlich ein Erlebnis, das einfach zu Kanada gehört, wie die Bären und der Ahornsirup und die Höflichkeit, womit wir wieder bei den eingangs erwähnten Kanada-Klischees wären. Ja, also Poutine ist, denke ich, ein legitimes erstes Lebensmittel der Woche, ein erster kulinarischer Genuss der Woche für die Kanada-Staffel oder Staffeln dieses Podcasts. Und wir werden mal gucken, wie viel davon und was davon noch so kommt. Es gibt ja durchaus ein paar Sachen, die man sehr mit Kanada verbindet im kulinarischen Sektor. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt für diese Woche. Ich entschuldige mich für den Tag Wartezeit. Die verlängerte Wartezeit auf diese Episode ist leider so, kommt manchmal vor. Ich wünsche alles Gute den Menschen, die irgendwie FreundInnen, Verwandte in Israel haben. Es ist keine leichte Zeit in der Hinsicht. Also ich habe das jetzt irgendwie nicht groß erwähnt, weil das jetzt nicht so richtig Teil dieses Podcast-Konzepts ist. Aber ich kenne auch viele Leute in Israel. Dieser Terror der Hamas ist unerträglich. Auch die deutsche Reaktion darauf ist in Teilen unerträglich. Also so von wegen beide Seiten und so, Force Balance, ihr wisst schon, was ich meine. Das funktioniert so nicht. Das ist eine terroristische Attacke, die der Vernichtung jüdischen Lebens gilt. Das ist nichts anderes. Und die Reaktion darauf, das irgendwie mit gleicher Münze zu bewerten, das ist völlig verfehlt. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie arabische Menschen weniger wert seien oder so, sondern es geht einfach darum, da irgendwie keine falsche Balance zu schaffen. Das ist ein Staat, der seine Bevölkerung schützen will. Seine Bevölkerung schützen will, die eben ja über Jahrhunderte, Jahrtausende Verfolgungen, Angriffen ausgesetzt ist, Vernichtung bedroht ist. Und ich denke, gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte muss man dazu eigentlich, also man kann da eigentlich keine zwei Meinungen haben, was irgendwie den Schutz jüdischen Lebens angeht. Und das soll gar nicht irgendwie sagen, dass man irgendwie keine Rücksicht nehmen soll auf humanitäre Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung. Das ist gar nicht das Thema. Aber das ist die Hamas. Die Hamas hat das verantwortet und verantwortet das nach wie vor. Und damit sollte man sich als allererstes auseinandersetzen. Natürlich geht es darum, Menschen zu schützen. Menschen schützt man am besten, wenn man Terrorgruppen aus ihrer Verantwortung entbindet in irgendeiner Form. Also wenn man diese Gruppen loswird, wenn man diese Gruppen zerschlägt. Das geht nicht anders. Es ist leider so. Aber wie gesagt, ich wollte es gar nicht so groß ausbreiten hier. Es gehört nicht so richtig hierher. Nur wie gesagt, ich kenne eben auch Menschen in Israel natürlich und mach mir auch Sorgen und ja, ich wollte danach nochmal alles Gute wünschen für den unwahrscheinlichen Fall, dass das jetzt jemand hört. Ja, man weiß ja nie. Nun ja, ja, jedenfalls, das war die Woche und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne und ansonsten denke ich, wir hören voneinander.